keinen Campingplatz hier. Wie oft denn noch?
Als Maul, du Scheißfotze!
Sag mal, kann dieser Typ eigentlich einen normalen Satz sagen?
Frank. Contenance.
Tales from the Pot. Neue Woche, altbekannte Gesichter. Dennis, Nils, hi.
Mhm.
Und wir haben noch... Das ist unsere neue Begrüßung hier, genau. Wir haben noch immer unseren Gast da. Hi, Thorsten.
Hallo.
Ja, wir haben irgendwie bei einer ganz langen Pause aufgehört.
2006.
2006 bist du nach Münster und dann warst du weg.
Genau, dann war ich weg.
Und dann war erstmal alles andere wichtiger. Dann war
genau, das Familie dann machen, irgendwann,
Kinder,
genau, Familienvater
werden, alles andere ist uninteressant.
Genau.
Und dann hat es irgendwann in den Fingern gejuckt.
Genau, das Leben stellt sich dann ja im Prinzip komplett auf den Kopf, wenn das Kind da ist. Und ja, Mika wird jetzt dieses Jahr 14 und irgendwann im Laufe der Zeit erlaubte es quasi dann das Alter des Kindes auch wieder, dass ich musikalisch
man hat dann
etwas,
irgendwann wieder mehr Zeit, ne?
Genau, dass ja. man musikalisch auch wieder...
Wann?
Das kommt noch. Bei dir kommt das noch.
Achso, bei mir kommt's. Gut, gut.
Das dauert noch so ungefähr weil, so 6 Jahre, 7 Jahre.
Mich auf.
Weil du darfst ja auch nicht vergessen, du machst ja auch ganz viel noch an deinem Haus. Auch das dauert noch.
Das dauert, ja.
Und irgendwann bist du einfach so im Arsch, dass du nichts mehr machen kannst. Und dann hast du wieder Zeit
schon.
Für andere Dinge. Ach nee, du bist noch lange nicht da. Das geht noch viel schlimmer. Nein, aber hast dann irgendwann wieder Zeit gehabt und hast dann gedacht, jetzt muss mal irgendwie.
Und da hast du gedacht, jetzt hole ich nicht die Gitarre raus?
Nee, das noch nicht mal so, sondern das war eigentlich auch eher ein Zufall. Ich saß auf der Arbeit.
Du saß auf der Arbeit und bist über einen Synthesizer gestolpert.
Nee, das nicht. Halt, also hier auf der Arbeit lagen zu dem Zeitpunkt viele Skateboards rum. Ich habe zu dem Zeitpunkt bei Titus gearbeitet im Büro und wir konnten glücklicherweise dort Musik hören. Und ich habe Spotify gehört und ich meine, alle verteufeln.
Ihr dürftet da Skateboard fahren.
Ja, das haben die auch gemacht. Ich konnte nie Skateboard fahren. Ich habe immer cool daneben gestanden. Dann
wohlwollend.
Und hab dann die Musik quasi für die Skater gemacht, quasi damals in Kicheln. Und,
aber hast du da im Büro?
Genau, ich habe im Büro. Nee, im Büro habe ich gearbeitet.
Wenn du zugehört hättest, das hat er gerade gesagt.
Genau, ich war dafür Daten und Ressourcen im Prinzip zuständig.
Du Arschloch. Warte mal, ob das kriegst du zurück.
Ja, ich weiß. Und irgendwie ist da wieder Hexenzirkel mit drin. Ja, ich weiß.
Genau. Ja, ich weiß.
Na, da habe ich ja in der letzten Woche in der Folge drüber nachgedacht, als es halt um die unterschiedlichen Arten des Black Metals ging. Da habe ich ja kurz gedacht, aber da habe ich gedacht, nee, heute nicht.
Gib's dir mal eine Monatpause.
Genau. So. Alrighty, Büro.
Genau, Spotify. Für und wieder Spotify wird ja, glaube ich, oder ist auch schon hinlänglich diskutiert worden. Auf jeden Fall hat mir Spotify dann an einem Tag Perturbator als Vorschlag.
Lieb ich.
Ja, richtig, genau. Als Vorschlag in meine Spotify?
Ja, in die Vorschläge.
Release-Radar, ja, richtig, ja. Genau.
Aber helf mir mal ganz kurz, weil ich kann mit dem Namen nichts anfangen. Was ist das?
Absoluter Synthwave.
Dark Synth, genau.
Okay.
Und wirklich
Frankreich.
So eine der ersten halt sozusagen.
Genau.
Hier, nach diesem, neuen.
Also dieses, alles klar.
Genau. Perturbator und Carpenter Brut halt sind mir dann in die Timeline quasi gespült worden und ich habe es mir angehört und habe gedacht, geil. Synthesizer, 80er Jahre, Depeche Mode war sowieso schon immer irgendwie so mein...
Stefan.
Oh, ich mach mal ein paar coole Soundeffekte.
Und die Einschläge gehen in den roten Bereich, knister, knister, knister.
Weißt du, was mir beim Abmischen des letzten Podcasts hart auf den Sack ging, ey?
Haben wir da irgendwas gemacht?
Ja. Ab da. So, und jetzt mach mal hier leise, weil der Thorsten erzählt gerade von seiner Grenzerfahrung mit Carpenter.
Der kriegt er nicht auf.
Es geht nicht auf.
Könnte mal jemand in diesem Internet dem Herrn Rumäne erklären, wie man eine Tüte Leibniz-Kekse Minis aufkriegt?
Habt ihr einen Sponsor?
Nein, haben wir nicht, aber vielleicht
aber,
jetzt.
Aber,
jetzt
aber wir sind vielleicht. Ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, das heißt, wir müssen ja, gar nicht neutrale, neutrale Produkte benennen.
Ach so, ja gut, dann gib mal her, die Kekse.
So, und jetzt ist die Tüte schon leer.
Boah, du bist so ein Fresssack.
Okay, Carpenterbrot.
Ja, ja, das ist doch hier so S-ASMR machen. ASMR heißt das, ne? ASMR. Ja. Vielleicht kannst du näher ans Mikro ran und dann kauen.
Also du musst alles machen, nur jetzt ein sexy.
Bäh. Oh Mann, das kann ich.
Oh nein, ich weiß nicht, ob ich das... Stefan, lass das T-Shirt bitte an.
Nein, nein, lass das, lass das.
Nein.
Busen, so. Busen. Und alle gucken jetzt. Also, Entschuldigung.
Unser Gast ist konsterniert.
Ja, sehr.
So.
Komm, Carpenterbrot, die fünfte.
Nein, Perturbator.
Ja, richtig, genau. Also Perturbator, Carpenterbrot fand ich super. Hab mich dann so ein bisschen mit dem Hintergrund dieser beiden Künstler beschäftigt und hab dann, also jetzt vereinfacht gesagt, herausgefunden, dass gerade Perturbator die Sachen im Prinzip von zu Hause aus produziert hat. Als Bedroom-Producer. Und dass viele so in diesem Genre Synthwave ihre Sachen von zu Hause aus machen. Und habe ich dann auch gedacht so, okay, vielleicht du hast Bock, mal wieder irgendwie Musik zu machen. Und die Technik ist halt so weit vorangeschritten, dass der ganze Kram halt auch irgendwie finanzierbar ist. Du von zu Hause aus jetzt auch echt krasse Ergebnisse erzielen kannst.
Und du nicht mehr den Platz brauchst halt.
Richtig,
auch,
ne? Ja. Genau. Und du alles im Prinzip, wie es so schön heißt, in the box produzieren kannst über Plugins und was weiß ich was. Und dann habe ich halt angefangen, mir Equipment übers Internet zusammen zu bestellen. Das war halt einmal so ein digitaler Synthesizer von Kawai. K1 ist es, den ich aber wirklich im Prinzip nur als MIDI-Controller benutze, als MIDI-Keyboard benutze. Dann habe ich mir bei eBay von Steinberg das Zweikanal-Audio-Interface Steinberg Outlet, 60 Euro hat das Ding, glaube ich, gekostet, bestellt. Ein Rechner kostet ja auch nicht mehr die Welt. Und ja, so habe ich dann halt angefangen und irgendwann war ich dann Ende 2016, hatte ich dann so quasi die haben so ein bisschen rumprobiert, meinen ersten Durchbruch, in dem ich dann halt wirklich gedacht habe, okay, geil, jetzt hast du deinen ersten Synthwave-Song gemacht und habe den dann bei Soundcloud hochgeladen, habe den dann halt irgendwelchen Arbeitskollegen und sowas dann halt zum Hören zugeschickt, die fanden es auch super. Dann habe ich halt weitergemacht und dann stand ich irgendwann Februar 2017 oder so, stand ich dann vor der Entscheidung, so, was machst du jetzt mit den 5 Songs, die du da gemacht hast?
Stand der Name da schon?
Goondock Saint fand ich halt lustig, weil ich A, großer Goonies-Fan bin und die Goonies das ja...
Sieht man an deinem Tattoo.
Ah ja, stimmt, richtig.
Guckt auf den Arm, stimmt, da war was.
Total vergessen. Genau, die halt in den Goondocks leben und Boondock Saints, der blutige Pfad Gottes. Und ja, da habe ich mir dann gedacht, das ist vielleicht ein ganz lustiger Mashup-Titel aus den beiden Filmen. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Genau, richtig. Ich stand dann da vor der Entscheidung, was machst du jetzt mit den 5 Songs? Weil ich war nie irgendwie die Person, die Musik nur für sich gemacht hat, sondern ich meine, wir alle wissen, Musik, wenn du das Feedback der Leute kriegst, die den Kram hören, die sagen, ist super, dafür machst du die Musik im Prinzip halt.
Ja, Musik ist halt zum Teilen da, ne?
Ja, richtig, ja. Genau. Und ja, dann habe ich mir überlegt, okay, machst du Bandcamp. Veröffentlichst die Sachen halt quasi bei Bandcamp. Und als ich dann halt diese EP zusammengestellt hatte, und das war, glaube ich, ein Sonntagabend oder sowas, halt ich war echt nervös, als ich den Kram da veröffentlicht habe, weil das war das erste Mal wirklich, dass ich für mich ganz alleine irgendwas veröffentlicht habe. Früher war es dann halt so, dass entweder, dass du zu viert oder zu fünft warst in der Band und wenn du dann irgendwas rausgebracht hast und das Feedback ist dann halt auch immer auf die 4 oder 5 Leute zurückgefallen.
Das macht dich natürlich als Person alleine messbar, ne?
Ja, richtig, genau. Ja, und
angreifbar.
Ja, absolut. Ja, du nimmst es persönlich, ja. Das ist so halt irgendwie. Du kannst
halt so 100% dein Baby, deine Power, die da reingegangen ist. Ja.
Und das war halt irgendwie so ein, das war ein echt komisches Gefühl, als ich dann da wirklich auf veröffentlichen, auf, ich glaube, Release oder Update oder keine Ahnung, wie es bei Bandcamp heißt, wenn du die Sachen dann halt quasi scharf schaltest. Ja, und dann habe ich halt gewartet und die Sachen sind halt ganz gut angekommen und dann habe ich weitergemacht und irgendwann habe ich mich dann halt auch so ein bisschen in dieses ganze Spotify-Game halt dann auch reingelesen, weil es ist ja als kleiner Künstler gar nicht so einfach, Sachen bei Spotify zu veröffentlichen. Du brauchst ja immer diesen digitalen Distributor. Da gibt's ja dann auch verschiedene Modelle. Das ist Modelle.
Beim Podcast übrigens auch nicht anders.
Ist also, es so?
Echt? Ja, okay. Wir haben uns mit genau den gleichen Themen rumgeschlagen. Mhm. Ja.
Genau.
Und Dennis schlägt sich auch die ganze Zeit mit den Kompressoren von Spotify und sonst was
rum. Ach komm, hau ab, ey. Das hat nichts mit Spotify zu tun, das ist tatsächlich hier Prodigy.
Tatsächlich nicht, weil bei der,
Streaming geht über Prodigy, der ist ja nicht direkt bei Spotify drauf. Nein. Der Problem an der ganzen Geschichte ist, je nachdem halt eben welchen, sorry, wir driften gerade ab, Prodigy Bums-Account man da hat, ne, dementsprechend ist auch, halt eben auch die Bitrate, die dann halt eben nach Spotify geht und bei Spotify, dann kommt halt eben dieser wunderbare Kompressor noch da drauf, ne, weil du diese, was ist das, -14 LFOS? Bei Podcast bist du bei -16, ist egal, wir driften gerade ab, Thorsten.
Aber ganz kurz nur dazu noch, seitdem du dich letztes Mal wieder da rumgetweakt hast, hast du bei Apple Podcasts nicht mehr die Welle drin im Endsong. Seitdem geht es straight bei Apple Podcasts der Abschluss, also der Ausschlusssong durch, ohne zu leiern.
Nur noch Apple Podcasts also hören, raus aus Spotify.
Ja, oder halt auch, wenn du direkt einen Podcatcher nimmst, also dir die URL halt abgreifst und nicht über Spotify. Meinung, man sollte viel weniger Podcasts über Spotify hören, sondern lieber sich die URL direkt catchen oder über einen anderen Dienst. Aber wie gesagt, da hast du einen ganz anderen Sound. Das ist
gut. Aber Thorsten hat einen guten Sound.
Ja.
Vielen Dank.
Spotify.
Genau, auf jeden Fall habe ich mich dann auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie kriege ich jetzt die Sachen halt quasi auf diese ganzen Streaming-Dienste, weil nur Bandcamp ist halt, also Bandcamp ist relativ spitz und es ist halt, die wenigsten Leute nutzen Bandcamp.
Aber ist auch Bandcamp auch so eine Plattform für diese Art von Musik? Weil ich kenne Bandcamp eher aus dem Bereich halt eben Metal und weil er halt auch viel Merch und so weiter miteinander drüber läuft. Wie das jetzt tatsächlich, ich sag mal, in dieser Elektro, Synth, Pop, keine Ahnung, Szene, da kenne ich mich auch wirklich.
Ah, die haben eigentlich alles.
Ja, dass sie alles haben,
das ist klar. Indie-Bereich ist da auch.
Auch das weiß ich, ne? Ja. Aber halt eben, ich weiß, dass der, sag ich jetzt mal, Anklang im Metal-Bereich halt eben in Anführungsstrichen jetzt aktuell zwar nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren sehr, sehr hoch war. War das da ähnlich?
Also gefühlt ja. Ich konnte mich nicht beschweren. Ich habe dann halt mit der zweiten EP, die ich dann irgendwann rausgebracht habe, die lief so, ich sag mal, für meine Verhältnisse, es kannte mich keiner.
Ja, ja.
Und lief da eigentlich ganz okay auf Bandcamp, was dann halt auch so die Verkäufe dann halt irgendwie anbetraf. Also es war so ein nettes kleines Taschengeld, was ich darüber halt verdient habe. Und ja, Spotify, ich habe dann halt auch so einen Distributor gefunden. Da gibt's ja verschiedene Modelle, wie du die Sachen da hochladen kannst. Einmal, du bezahlst pro Veröffentlichung oder du bezahlst nichts. Die werden halt dann aber quasi an den Einnahmen beteiligt. Oder ich nutze jetzt, das ist Werbung, DistroKid. Da bezahlst du quasi einmal im Jahr, kannst aber so viel hochladen, wie du willst.
Ach, guck mal.
Das ist ja, genau, richtig. Und das hat sich dann irgendwie für mich dann quasi als, also mich nervt das, wenn ich dann wirklich für jede Veröffentlichung dann da irgendwie bezahlen müsste. Ja. Und gerade, das ist ja heutzutage, der hört sich noch ganze Alben irgendwie bei Spotify an. Irgendwie, ich meine, die meisten gehen wirklich da.
Ja, das ist schade.
Ja, ja, es ist halt wirklich so. Weil
das Hörverhalten hat sich massiv verändert.
Total, auf jeden Fall. Also wie viele veröffentlichen vorab nur noch Singles und irgendwann kommt dann halt das Album.
In dem Bereich auch? So, weil wir hatten schon öfter mal das Thema und wir hatten ja auch schon den einen oder anderen Gast hier und auch dahingehend war auch immer wieder das Thema Hörverhalten, ne, lohnt es sich noch, ganze Alben rauszuknallen, wie am besten Songstrukturen, wie kurz oder lang Song, bla bla, dieses ganze Instagram-Spiel, wie weit fährt sich das dann überhaupt auch noch auf das Spotify-Hörverhalten und. Ist das da auch in weil es ist ja schon eine sehr, sehr, ich sag mal, spezielle Szene, die da bedient wird.
Ja, aber die Leute hören auch, also so bin ich der Meinung, dass die meisten Leute ihre Musik über Playlists konsumieren.
Okay.
Und da werden dann halt einzelne Songs dann halt irgendwo drin aufgenommen und ob die jetzt dann, ich sag mal, ob die im Album sind oder ob die als Single veröffentlichen, ist insofern nicht egal, weil du wirklich den Song dann als Single prominenter platzieren kannst. Wenn du wirklich ein komplettes Album irgendwie veröffentlichst, dann hast du unter Umständen den Song irgendwo, den du als stärkste siehst, der ist irgendwo mittendrin und die meisten Leute hören gar nicht irgendwie so weit. Das siehst du dann halt meistens auch an den Plays von Alben, dass die Songs, die am Anfang sind, haben halt noch die meisten Plays. Und was ist ein Play, wenn der Song Minimum eine halbe Minute laufen gelassen wird? Und
ist das nicht prozentualer nennt oder ist das immer wirklich hart?
Ich meine 30 Sekunden wären es. Ja, okay. Ja, richtig, genau. 30 Sekunden muss ein Song laufen, damit der halt quasi monetarisiert
das
wird.
Das war dann irgendwann der Punkt, weshalb du eine Zeit lang halt Hörspiele hattest, die waren dann die Tracks dann irgendwie 35 bis 40 Sekunden.
Genau.
Lang. Ah, okay.
Mhm. Ja, die haben es dann irgendwann auch geschallert. Anfangs waren es ja wirklich, dass die ein komplettes Hörspiel hochgeladen haben. Genau. Und so kannst du dann natürlich mehr abgreifen, wenn du ein komplettes Hörspiel durchlaufen lässt und ein Hörspiel dann auf einmal aus 26 Tracks besteht.
Okay, dann erklärt sich das auch. Ich habe mich schon öfter mal gefragt, warum das halt auch so ist.
Okay. Also der Durchschnitt sind ja 35 bis 42 Tracks bei einem Hörspiel. Und das ist halt einfach genau der Grund, dass sie halt versuchen, sich darüber zu refinanzieren.
Weil, ja, gut, okay, klar.
Na, wer kauft heute noch Hörspiele auf Medium? Das sind halt auch nur noch eingefleischte Fans halt, ne?
Ja.
Allerdings, ja.
Ja, genau, und so ist es dann halt bei der Musik auch. Deswegen sind die meisten Songs halt, der moderne Popsong ist ja, der kratzt ja gerade mal irgendwie so an 2 Minuten 30, weil einfach auch irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne der Leute heutzutage, Generation YouTube, total, ja, gut. Total.
Aber kriegst du dann auch die Ausschüttung über den Dienstleister?
Ja, richtig, ganz genau, kriege ich auch über, weil der bedient dann alle. Du kannst dann halt auswählen, welche Plattform du da bedienen willst, welche nicht. Der macht auch ganz viele kleine, die kenne ich alle gar nicht. Halt, ich klicke dann immer alles an und ich kriege dann halt auch einmal im Monat kriege ich dann noch so ein bisschen Kohle davon. Das ist halt irgendwie so ein nettes kleines Taschengeld, was ich da kriege.
Dann finanzierst du dann Haus in Münster mit, ne?
Richtig, genau, ja. Genau, mit den, ich weiß gar nicht, wie
viel. Sein Anwesen.
Ja, richtig.
Sein Anwesen. Ja, das ist auch scheiße, weißt du, wenn du mit so einem Golf-Caddy von A nach B fahren musst, so 35 Minuten über ein Anwesen.
Der frisst halt auch Strom, ne?
Ja, natürlich.
Der muss halt gefüttert werden.
Ja, das Problem ist halt immer auch mal die ganzen Bediensteten da. Ne? Wenn du die halt eben alle auch nicht mit Vornamen kennst, dann musst du ja auch schon jemanden noch zusätzlich einstellen, was dir erklärt, wer ist. Ne?
Ja.
Auch das kostet.
Und so ein Gesindehaus wird auch schnell klein.
Ich sag ja, Geld spielt keine Rolle. Das ist einfach ein Problem. Ne?
Ja, genau. Spotify sei Dank.
Ja, richtig, genau.
Wir profitieren ja alle davon.
Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Hat denn so, ich sag mal, diese Art von Hörverhalten, weil wir reden ja dann davon, dass du ja, wenn du einen Song schreibst, ja im Grunde genommen schon direkt relativ schnell immer auf den Punkt kommen musst, bevor die Leute da irgendwie die Nummer weiterskippen. Hat das denn auch Einfluss auf deine Art von Musikschreiben irgendwie genommen? Sag ich jetzt mal dieser, ne, gar nicht. Also das interessiert dich noch.
Das interessiert, also ich schreibe die Musik so wie, also da mache ich die Musik im Prinzip für mich. Also ich inszeniere sie so, ich arrangiere sie so, wie ich mich damit am wohlsten fühle und da ist mir Spotify eigentlich relativ egal, weil ich verdiene damit halt auch einfach kein Geld. Würde das irgendwo mein Einkommen sein, klar, müsste ich dementsprechend mich sicherlich auch diesen Gesetzgebungen da beugen und die Songs dann so arrangieren, dass die am besten in dieses Hörverhalten und dieses Schema heutzutage dann halt reinpassen, aber nee, also das eigentlich nicht. Ich freue mich darüber, wenn ein Song besonders lang ist, weil ich dann, wenn ich es wirklich als Album veröffentlichen möchte, das Album dann auch schön lang wird. Weil irgendwie, ich komme noch aus einer Zeit, da fandest du es geil, wenn ein Album irgendwie länger als nur 35 Minuten irgendwie.
Und nicht irgendein Immortal-Album mit Full Length und das sind dann irgendwie 27 Minuten oder
ja,
so.
Aber du hast ja damals ja halt eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, man hat Alben gekauft, man hat sich darüber gefreut, wenn er die 38-Minuten-Marke da irgendwie geknackt ist und wunderbar, ne, am besten noch mehr, weil er war einfach du hast für das, was du denn dann investiert hast, finanziell natürlich denn dann auch, sag ich jetzt mal, dementsprechend was bekommen.
Absolut.
Ja, von Tages, ne? Ja. Ja, aber ich stelle mir das relativ auch schwierig vor, weil, wie du gerade auch gesagt hast, ne, du produzierst das alles zu Hause, du machst das klar in erster Linie für dich, aber du hast halt eben auch klar gesagt, ne, man macht es ja natürlich am Ende des Tages auch für die Leute, die das dann hören und so weiter. Aber wenn ich denn dann merke, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Spotify da funktioniert, aber wenn ich da zum Beispiel sehen würde, hey, ich habe einen Song gemacht und die meisten hören ihn nur bis Minute 1 oder 1,10, aber bei 2,30 kommt dann noch ein richtig geiler Part. Boah, da würde ich mich dann, glaube ich, auch so ein bisschen ärgern, ey. Weißt du, was ich meine? Ich meine, man kann niemandem vorschreiben, wie lange, wie was zu hören ist. Aber wie du schon gesagt hast, ne, oder wie wir auch oftmals festgestellt haben, wir gehören zu der Generation, man hört sich einen Song zu Ende an.
Genau, richtig. Und dann urteilst du halt, ne?
Genau, richtig.
Was mich jetzt mal total interessiert, da wir jetzt mal auch jemanden hier haben, der so ein bisschen genrefremd jetzt halt auch mal Musik macht, ne? Machst du die Musik genauso, wie du früher halt metallische Musik gemacht hast?
Es ist anders. Ja, es ist anders, weil.
Also, wie inspiriert dich das? Also, was hast du, ist es mal so, mal so, mal so? Oder hast du eigentlich immer so einen Baukasten, wo du denkst, boah, da habe ich Bock drauf und dann kommt eins nach dem anderen?
Ich probiere halt irgendwie rum. Häufig fange ich irgendwie mit so einer Four-on-the-Floor-Bass-Drum oder Kick-Drum halt einfach an, dass ich irgendwie einen pumpenden Rhythmus Beat halt, hast, ne? Genau, damit ich einen Beat habe und dann überlege ich halt, dann skippe ich durch meine ganzen VST-Plugins, durch die Presets durch und überlege irgendwie, aber hör mir die Sounds an und lass mich dann im Prinzip von den Sounds irgendwie inspirieren und
aber du experimentierst nicht mit akustischen Signalen, also mit selbst aufgenommenen akustischen Signalen, nee, sondern du nimmst das Sample,
genau,
die du dann so modifizierst und so dran rumbastelst, bis du irgendwo die Soundstruktur gebaut hast, die dir im Kopf vorschwebt oder die dich gerade anspricht oder die du cool findest vom Effekt oder was
das
auch immer.
So ungefähr. Also es funktioniert ja im Prinzip so. Ich produziere wirklich nur auf dem Rechner. Das heißt, ich habe dann halt auch irgendwelche Synthesizer-Plugins, die dann halt irgendwelche alten Synthesizer emulieren, sei es jetzt irgendwie so ein Jupiter 8 von Roland oder sowas, so diese
üblichen, ganz klassischen,
üblichen Verdächtigen. Klar. Und da gehe ich dann halt wirklich erstmal stumpf durch die Presets durch, höre mir die an und spiele dann irgendwo ein bisschen was dazu und überlege, okay, das fühlt sich ganz gut an und dann fange ich halt irgendwie
Distortion drauf an.
Genau, oder genau. Und versuche den Sound dann halt irgendwie ein bisschen noch anzupassen, sei es durch mehr, was weiß ich, Sustain oder halt andere Hüllkurve oder was weiß ich, da hast du dann ja auch noch diverse Möglichkeiten und so baue ich dann halt quasi meine Tracks auf. Am Anfang waren die halt relativ ähnlich aufgebaut, also sprich meine Songstruktur war immer relativ ähnlich. Das habe ich dann jetzt auch im Laufe der Zeit versucht, so ein bisschen aufzubrechen, weil ich mich halt selber auch versucht habe, so ein bisschen zu challengen und zu sagen, es muss auch irgendwie anders gehen oder dass ich dann halt jetzt auch mal irgendwie in kurzzeitig in eine andere Tonart gegangen bin oder sowas halt. Das habe ich dann halt auch durchaus versucht oder auch mal andere Einflüsse in die Musik aufzunehmen. Ich habe zwei Tracks gemacht bei The Goondock Saint, die halt etwas orientalischer angehaucht sind. Und da habe ich mir dann halt auch irgendwelche Samples dann halt aus dem Internet besorgt, die dann halt so orientalische Instrumente quasi emulieren.
Oder was auch immer, so damit du so ein bisschen so diesen orientalischen Sound.
Richtig, ganz genau.
Aber wie ist das, wenn du, also ich kenne das sonst so von elektronischer Musik, dass die meistens erstmal so, dass ich sag mal, den Endpart produzieren, wo wirklich alle Instrumente da sind und dann so Stück für Stück wegnehmen, um so die Steigerung dahin zu bauen. Arbeitest du auch so oder baust du eher so klassisch wie man in einer Band das gemacht hat, dass man so Riff für Riff durcharbeitet und die so aneinander baut und dann Bridges dazwischen?
Genau, so. Also, ich habe also auch dieses klassische Songstrukturdenken. Ich habe einen Chorus, ich habe eine Strophe und die versuche ich dann halt natürlich dementsprechend auch noch zum Ende des Songs hin
zu steigern.
Genau, und dann halt auch noch wirklich so ein Zwischenteil, also so eine Bridge oder irgendwie sowas halt. Und also da komme ich dann wirklich vom
klassischen Komponieren.
Ja, ja, genau.
Weil ich habe das sonst so bei einigen, die elektronische Musik machen, da ist das ja häufig so, dass die sich wirklich über den Grundbeat und dann über die Melodieführung und über den Sound, den die aufbauen, erstmal so das Endprodukt bauen und dann nehmen sie immer Elemente davon weg, um dann so diese Steigerung dahin zu bauen und bauen sich damit dann die Songstruktur auf. Ist ja ein völlig anderes, andere Herangehensweise, als wir das so aus der klassischen Musik, wenn wir halt mit unseren Freunden zusammen Musik gemacht haben, hat man es ja ganz anders gemacht.
Ja, deswegen. Klar, natürlich.
Aber das ist in dem Genre, finde ich, generell interessant, weil da merkst du halt wirklich, wenn du da Projekte hast, aus was für Bereichen die kommen und wie die komponieren. Ja. Also du hast da ja wirklich Synthwave-Projekte, wo du die eigentlich genau so komponieren, wie du es halt machst.
Genau.
Und dann hast du aber auch welche, die halt komplett aus dem elektronischen Bereich kommen und dann so wie du sagst halt auch komponieren. Und dann damit kriegst du aber schon wieder in einem kleinen Mini-Subgenre eine gewisse Breite, die eigentlich alle versuchen, mit den gleichen Sounds zu arbeiten, aber komplett andere Songs machen.
Ja.
Ja? Und das finde ich halt gerade, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, halt schon echt witzig, mit wie viel wenigen Tools du viel machen kannst halt. Ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, da bin ich komplett raus. Da habe ich keine Ahnung von. Aber ich finde es sehr interessant. Also wir hatten ja vorhin schon, wir haben uns ja vorher hier auch getroffen, haben schon lange noch über Möglichkeiten, verschiedene DAWs, Plugins und ich weiß gar nicht, haben wir da vorhin auch schon da irgendwie gequatscht. Und es ist schon, also schon erstaunlich, wie gut man jetzt heutzutage solche Sachen machen kann. Aber wenn ich zurückdenke, 2006, naja, du hast aufgehört, 2016 wieder gestartet, 10 Jahre später, ne? 2016 sind ja im Grunde genommen, ja, ist ja eigentlich schon wieder eine halbe Ewigkeit her.
Ja, natürlich.
Naja, deswegen war das 2016 auch so, dass, ich sag mal, du die Sachen, die du im Kopf hattest, so umsetzen konntest, dass du gesagt hast, boah, ich bin jetzt damit 100% zufrieden mit den Möglichkeiten, die ich jetzt vor Ort habe, oder hast du dich da zu dem Zeitpunkt irgendwie noch limitiert gefühlt?
Also zu 100% zufrieden bin ich nie. Das ist nämlich auch so ein bisschen irgendwie die Herausforderung, die man dann einfach hat, wenn man alleine komponiert. Man hat halt nie irgendwie so diese Sparringspartner wie bei einer Band, dass man drüber diskutieren kann, irgendwie so. Ist
Feedback
jetzt
im Prozess. Also.
Richtig, ganz genau. Sondern du musst für dich immer irgendwie die Entscheidung treffen, so, du musst irgendwann mal wirklich zum Ende kommen, ansonsten kriegst du den Song nie fertig.
Und komponierst dich halt tot, ne?
Ja, richtig, ganz genau. Und das ist zuallererst mal ein Prozess, den ich lernen musste, dass ich sagen musste für mich jetzt, okay, du hast vielleicht irgendwie hier noch ein kleines Detail, was du verändern könntest oder da noch irgendwie eine Kleinigkeit oder so, sondern aber nein, okay, der Song, so wie er jetzt ist, funktioniert für dich und du schließt ihn jetzt ab. Was halt für mich auch zum Vorteil war, ich habe bedingt durch die familiäre Situation, du hast einen Blach zu Hause da irgendwie rumspringen, du kommst dann, du hast einen 9-to-5-Job, sage ich jetzt mal, und du kommst dann eh nur abends irgendwie dazu, musikalisch irgendwas zu machen. Und vieles, was du dann halt anfängst, fühlt sich abends irgendwie gut an. Ich habe den ganzen Quatsch dann halt irgendwie aufgenommen, hab ihn.
Und am nächsten Tag denkst du, boah, scheiße.
Ja, richtig, ganz genau. Ja, und ich habe es dann eigentlich immer so gemacht, dass ich habe die Sachen dann halt quasi, rausgebounced aus der DAW und habe mir den Kram dann halt mit auf die Arbeit genommen und hab's mir dann morgens nochmal angehört, mit frischen Ohren, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und
hast du denn so einen inneren Kreis an Pre-Listenern, den du deine Songs gibst?
Ja, genau, richtig.
Um nochmal so ein bisschen Vorab-Feedback zu bekommen.
Wenn ich denn dann halt den Song schon so weit habe, dass es ein Song ist, also die erste Entscheidung, ob die Grundidee, die ich für diesen Song habe, ob die funktioniert oder nicht, die treffe ich selber.
Die liegt bei dir.
Die treffe ich selber und das ist halt irgendwie so eine Bauchentscheidung. Sprich, ich mache die Dinger abends, höre es mir dann morgens auf der Arbeit an und wenn sich's gut anfühlt, verfolge ich die Idee weiter. Wenn es nicht funktioniert, kommt das Ding dann halt quasi ins Archiv und hin und wieder höre ich mir das Archiv dann auch nochmal an, weil unter Umständen ist ja doch noch eine Idee, für welche dir.
Oder man weiß, was einem nicht geschmeckt hat, kann es jetzt aber ändern, weil man jetzt eine Idee dazu hat.
Ja. Richtig, ganz genau, weil du gehst dann nochmal wirklich mit ganz anderen Ohren irgendwie dran und das, was dir dann vielleicht zum damaligen Zeitpunkt nicht eingefallen ist, wie du diese Idee weiterführen kannst, fällt dir dann jetzt irgendwie ein.
Ja. Ist das vielleicht auch eine Frage auch der Technik? Weil ich bin ja auch mal so ein bisschen so der DAW-Technik-Affine, wo ich so für mich zum Beispiel mal merke, wenn ich zu Hause. Ich nehme was auf, bastel daran rum und dann denke ich mir so, boah, ich fände jetzt, keine Ahnung, sag ich jetzt mal so ein Orchesterteppich total cool, aber die orchestralen Sachen, die ich aktuell halt eben zum Beispiel dann habe oder die ich dann höre, gefallen mir dann gar nicht so. Ist das dann zum Beispiel dann auch, dass du irgendwie einen Song hast, den zur Seite packst, weil vielleicht einfach auch gar nicht, sag ich jetzt mal, dein Equipment und deine Möglichkeiten so gegeben sind. Oder das richtige
Material da ist.
Ja, ich sag, das ist immer so, ich denke dann auch, irgendwie, man wächst ja auch natürlich dann auch mit den Möglichkeiten, die dann halt eben da sind. Ne? Mhm. Deswegen, also da die Sache, ich bin auch dahingehend nochmal, 2016, wenn ich daran zurückdenke, welche Möglichkeiten gerade da zum Beispiel an Drumcomputern waren, was ich fand, oder an Gitarrenplugins. Ne? Also da hat sich ja in den ganzen letzten 2-3 Jahren so viel tatsächlich getan. Ne? Das ist unglaublich, also wie gut viele Sachen geworden sind. Ne? Also das,
ja.
Ist das da auch so, dass du da auch das merkst, dass du dann sagst, ey, boah,
da habe ich mir vorher einfach abgerackert, den Sound hinzubekommen, und jetzt kriege ich den so out of the box, genauso wie ich ihn haben will.
Oder die Idee, die ich damals vielleicht einfach auch hatte und nicht umsetzen konnte, dass du dann vielleicht jetzt gerade aktuell die Möglichkeit hast, oder vielleicht auch noch Sachen, die du jetzt gerade im Kopf hast, wo du dann denkst, boah, aktuell geht's nicht. Ist das vielleicht auch so in diese Richtung, oder verrenne ich mich da jetzt?
Wie war das im Mittelteil?
Okay,
der Mittelteil. Nein, ich weiß, die Frage nochmal. Ja,
nein, die Frage dahingehend.
Nein, ich habe genau. Verstanden. Genau. Eigentlich nicht. Also ich habe jetzt quasi alte Songs von mir nochmal mit Gitarre versehen, weil ich jetzt die Möglichkeit halt hatte, durch irgendwelche Amp-Simulationen, die richtig geil klangen, das endlich umzusetzen. Das hatte ich halt zum damaligen Zeitpunkt nicht, beziehungsweise genau. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen kann. Aber
war das die Geschichte mit dem Olli zusammen?
Ja, das ist daraus dann im Endeffekt entstanden,
ja, okay.
Weil ich ja dieses Goondock Saint-Ding auch immer mal auf die Bühne bringen wollte, und das hatte jetzt letzten Samstag, hatte ich dann die Möglichkeit, das dann auch wirklich mal zu machen, und ich hatte dann ungefähr ein halbes Jahr vorher die Idee, doch, weil es auch schon ewig kein Release mehr irgendwie von mir gab, habe ich jetzt im Endeffekt alte Sachen von mir aufgewärmt und die dann halt aber nochmal so ein bisschen
arrangiert.
Ja, genau, aufpoliert, weil, wie gesagt, ich jetzt einfach durch hier von Neural DSP sind das dieses
Gojira.
Nee, Gojira nicht. Ich habe Archetype Nolly, habe ich.
Ja, das ist ein 51-50.
Und das macht einen ordentlichen Sound, ja. Und weil ich hatte vorher immer Probleme, meine Gitarre am Rechner zum Klingen zu bringen. Das klang immer scheiße. Und
elektronisch.
Ja, richtig, genau. Ja. Und das Ding macht das echt vernünftig und es klingt geil.
Wahnsinnig
und genau. Und ja, da gab es früher dann halt so diese Limitierung. Ich konnte es nicht machen. Ich konnte keine Gitarre irgendwie vernünftig in meine Songs einbinden, weil mir da einfach das Equipment für fehlte. Aber ansonsten, was so diese ganzen elektronischen Sounds und sowas anbetrifft, eigentlich eher weniger.
Okay. Ja, weil wie gesagt, da kenne ich mich sehr wenig mit aus. Also da, wie du gerade schon gesagt hast, ne, gerade was halt eben Gitarren-Plugins und so weiter oder Schlagzeug. Ne? Also ich fand immer der, wie hieß der da, Steven Slade oder Easy Drummer 1. Und, ne, ja, die klangen damals gut. Hört man sich die heute an, denkt man einfach nur noch so, Gottes Willen. Amplitude 1, als er rauskam für die Gitarre, wow, total geil. Hörst du heute und denkst einfach nur so, boah, welcher Teufel habe ich damals geritten.
Aber wenn wir über Synthwave sprechen, dann sind das ja auch häufig 80er Jahre Drum-Sounds, die schon damals genauso geklungen haben, wie sie heute auch klingen.
Absolut richtig, ne? Aber wie gesagt, dadurch halt eben, dass ich ja auch Thorsten relativ lange kenne, habe ich mir immer nur gedacht so, okay, man hört, das bist du. Also dadurch halt eben, dass ich auch schon lange oder wir lange auch zusammen Musik gemacht haben und so weiter. Aber ich fand immer so dieses, ja, so eine Gitarre. Oder irgendwie anders, ne, nur so, dass das irgendwie nur da reingehört. Also ich hab mich gewundert, dass da keine Gitarren drin sind, anfänglich.
Genau, ne? Was daran lag, dass ich die nicht da reingekriegt habe, weil ich da einfach limitiert war, richtig.
Ha!
Genau.
So, check. Habe ich recht gehabt.
Ja, wobei, also bei manchen, ich weiß nicht mehr, wie heißen die, glaube Fuck Off oder so. Ja, so mit 3 Ks und 4 Us oder so. Die haben auch so total übersteuerte, total überverzerrte Gitarren halt in diesen Synth-Sound mit drin. Wo du dir halt denkst, ja gut, das ist halt einfach total zu viel Distortion, zu viel von allem, total elektronisch. Aber das passt halt dann auch in den Sound rein. Also insofern, das hätte man ja auch machen können.
Genau, das sind so diese Industrial-Gitarren, ne? Die einfach
genau, so Ministry so total,
und sowas. Ja, oder auch Nine Inch Nails und sowas, ne?
Ja, ne, anders nochmal nicht. Aber ja, so Gitarren, die einfach total elektronisch klingen.
Ja, die werden dann ja nicht als Gitarre, sondern tatsächlich eher, wie du gerade schon gesagt hast.
Effekt genutzt, genau. Ja, genau.
Richtig.
Ja, aber das war irgendwie, keine Ahnung, bei Gitarre war es dann immer noch so, da wollte ich halt dann.
Da wollte ich eine Gitarre haben.
Die Gitarre klingt, wie Gitarre klingt.
Ja, weil wie gesagt, wir haben ja auch lange Musik zusammen gemacht. Ich kann mich damals daran erinnern, als wir der zweite Demo, Depeche Mode Nummer, genau. In Your Room. Mhm. Deswegen war für mich immer, ja, du hast eine Affinität zu den 80s immer gehabt. Das hat man immer am Songwriting gemerkt und so weiter. Aber für mich war das immer, dass du halt eben auch natürlich denn dann nicht nur dieser Synthi, aber auch der gitarrenlastige Typ warst. Deswegen hat es mich gewundert, aber erklärt natürlich denn dann von sich aus halt eben natürlich an der Stelle denn dann auch. Aber nochmal einmal zurück. Der erste Release, erste EP hast du gemacht mit Gunnar Saint. Zweite Release. Wie war dann so die, sag mal, die für dich da die Steigerung da drin? Hast du gemerkt, ey, das funktioniert und die Parts funktionieren nicht? Hast du dich dann eher dann darauf fokussiert auf die Dinge, die für dich funktioniert haben? Oder war das dann auch viel an Feedback gekoppelt?
An Feedback war es eigentlich gar nicht gekoppelt, sondern da habe ich mich wirklich eher so an mein Bauchgefühl habe ich mich da gehalten und habe gedacht, wenn der Song für mich funktioniert und das Ding für mich schlüssig ist, dann veröffentliche ich das so. Und das, ich meine, gut, du siehst es dann halt auch wirklich an den Spotify Abrufen, welcher Song wirklich besonders stark funktioniert und welcher vielleicht irgendwie nicht funktioniert. Aber
warst du davon überrascht, wenn ich fragen darf, von den Plays?
Also bei einem Song, da wusste ich, dass der stark ist, weil mein Bruder gesagt hat, er findet den Scheiß.
Nein, also nicht an der Stelle nochmal schöne Grüße, ne?
Genau, Sven. Ja. Nee, weil ich hatte ihm den vorgespielt und meinte so, nee, damit kann ich nichts anfangen oder sowas halt. Aber okay. Da war ich irgendwie, wusste ich, dass der hat irgendwas Besonderes. Das ist dieser Exorcism Workout. Der hat jetzt, glaube ich, auch, der müsste um die 270.000 Streams und irgendwie haben.
Das ist schon
eine Macht. Ja, gut, ich meine, der ist jetzt seit, wann? 2018 müsste der,
ja, aber
ich,
trotzdem. So, naja, so viele Plays.
Knapp 270.000.
Genau, und da drunter kommen dann irgendwie hier dieser die Strangler in Paradise.
56,
genau.
Also trotzdem schon.
Love Song for Replicant, 58.
Aber wo war denn der Punkt, wo du dann auf einmal dann gedacht hast, ich mache jetzt auch Filmmusik?
Das war eher zufällig. Also das, ich meine, drei meiner Songs sind ja im Film Sky Sharks zu hören oder in teilweise zu hören.
Hab ich ja schon gesagt.
Ja, ja.
Nazis, Zombies, Haie.
Ja. Da bin ich dabei. Geil aus, das Cover, ne?
Ja, ey, komm. Und wie heißt sie nochmal? Frau Schaffrath, die spielt da auch mit, ne?
Ja, ich stand mit Gina Wild und mit Michaela Schäfer zusammen im Zoopalast in Berlin auf der Bühne.
Hast du gesagt, Busengrabscher.
Der Henne.
Der Henne. Ich hatte Busengrabscher, der war da.
Ich stand ganz links außen.
Ja, gut.
Also konntest nur eine anfassen.
Auch das nicht. Die standen beide in der Mitte.
Ich wusste das.
Oh je. Ja.
Der hat einen langen Arm gemacht, du. Und Ralf Richter.
Der hat aber nur einen kurzen Cameo-Auftritt.
Ich weiß, aber komm, Ralf Richter.
Ja, klar. Nee.
Aber überall, wo er kurz reinkommt, ist es eine Kirsche.
Also ja, von absolut, ey. Deswegen, ja. Erzähl weiter, sorry.
Genau, wie bin ich dazu gekommen, ist sicherlich die Frage, ne?
Ja.
Genau. Ich habe damals die Filmzeitschrift Deadline abonniert. Und Yazid, einer der beiden Herausgeber, kümmert sich halt auch um die Abonnenten. Und er hatte mir, nachdem ich halt das Abo da abgeschlossen habe, eine E-Mail geschickt, meinte so, hier, pass auf, verzögert sich ein kleines bisschen, weil wir sind hier gerade im Berlinale-Stress. Dein Abo kommt aber noch und auch deine Abo-Prämie.
Aber das war schon wirklich nice.
Ja, deswegen. Und da habe ich ihm dann halt geantwortet und meinte so, hey, finde ich voll cool, dass ihr irgendwie wirklich so nah an eurer Leserschaft irgendwie seid und du als Herausgeber dich da persönlich drum kümmerst. Und weil ich die Zeitschrift halt auch schon ein bisschen länger gelesen habe, wusste ich halt, worauf er so musikalisch steht und habe ihn stumpf gefragt, hier, sag mal, kennst du Carpenter Brut? Und habe ihm das Video von Turbo Killer geschickt, weil ich das einfach unfassbar geil fand, weil es halt auch so cinematografisch unglaublich geil ist und jetzt hau ich hier gleich die Tasse um und ich gedacht habe, ihm könnte das gefallen und habe ihm das geschickt und er hatte mir dann von in der Antwort-E-Mail ein Album von Laserhawk zurückgeschickt und Laserhawk hatte starke Parallelen zu dem, was ich halt zum damaligen Zeitpunkt quasi gemacht habe mit meiner ersten EP. Und dann habe ich gedacht so, interessant. Hab ihn dann halt gefragt, hier, pass auf, ich mache auch Musik, mache auch sowas ähnliches hier wie Laserhawk, darf ich dir mal meinen Kram schicken? Er so, ja klar, mach. Habe ich ihm dann zugeschickt und kam die Antwort, ja, finde ich super geil. Und dann einen Monat später, das war 2017 war das halt alles, Anfang 2017 kam dann eine E-Mail, hier, ich produziere gerade den Film Sky Sharks. Hättest du Bock, einen Song für den Film zu machen? So, oh, was? Geil. Ja klar, natürlich, auf jeden Fall. Hier, ich habe das auch dem Regisseur, dem Marc Fese, vorgespielt und der fand's auch super und kannst du dir das vorstellen? Jo, alles klar, super. Dann haben wir uns später im Laufe des Jahres 2017 auf dem, wie heißt das, Weekend of Fear, Weekend of Horror oder so, in der Turbohalle.
Ja, ich habe die Plakate gesehen.
Genau. Ja, ja.
Diese
Horror-Convention in Oberhausen, in der Turbinenhalle, da haben wir uns dann halt mal getroffen und haben uns das erste Mal persönlich kennengelernt, Yazid und ich, und habe dann auch noch einen anderen Produzenten da kurz kennengelernt und dann ging halt immer mehr Zeit irgendwie ins Land, weil die Sache mit Sky Sharks, ich glaube, der erste Trailer kam schon irgendwie 2015 sowas halt raus. Und
Crowdfunding, ne?
Ja, und dann zog es sich und zog es sich.
Ja, genau, richtig, weil halt die mussten den Film halt vorfinanzieren. Jetzt in der Heimkino-Auswertung läuft das ganze Ding halt über Sony. Sony hat aber auch gesagt, ihr kriegt die Kohle, wenn der Film fertig ist. Und dementsprechend mussten die halt die Kohle immer wieder neu aufbringen.
Also kauft mir schon eine gute Bank für Sony, ne?
Ja, ja, klar.
Natürlich. Machen wir auf jeden Fall, aber macht ihr erstmal.
Ja, sicher. Ja, genau. Ja, richtig, genau. Und deswegen hat sich gerade, die Dreharbeiten waren dann halt irgendwann vorbei. Die haben einen Teil der Dreharbeiten halt auch auf diesen Horror-Conventions dann halt gedreht, weil dann natürlich auch irgendwelche von diesen Horror-Stars wie Tony Todd aus Candyman oder so, der war dann halt zum Autogramme geben, war der dann halt da gebucht auf der...
Ey, komm mal mit.
Ja, ja, richtig, genau. Und dann haben die halt...
Komm mal kurz hier hinter die Halle, wir machen mal zwei Aufnahmen mit dir.
Ja, so ungefähr war das aber dann geil. Halt. Die haben dann halt irgendwo in Oberhausen hatten sie dann halt dieses Flugzeugset dann halt quasi aufgebaut und haben dann da, während die Convention lief, haben sie dann da die Szenen gedreht.
Aber wie geil ist das denn, ey, dass die Typen da mitmachen, ey.
Ja, ja, super. Und absolut. Ja, und dann kam dann halt Corona und ich hatte dann wie Yazid auch immer wieder neuen Kram geschickt und wir waren dann halt so im losen Austausch, damit ich mich dann halt auch immer wieder so ein bisschen da ins Gedächtnis rufe, hab dann aber echt lange nichts mehr von denen gehört und dann irgendwann Anfang 2021 muss das gewesen sein, kam dann eine E-Mail, hi, ich bin Benny, ich brauche noch ein paar Angaben von dir zu den und den und den Songs, die sind jetzt im Film und für den Abspann.
Und du so, okay.
Und dann ich so, hi Benny. Okay. Ja, geil. Und dann war klar, okay, super, die haben jetzt drei Songs von mir im Film quasi verwurstet. Und durch Corona hat sich dann natürlich die Premiere und die Veröffentlichung immer weiter irgendwie verschoben. Und dann im Endeffekt ist er dann, damit er überhaupt noch ins Kino kommt, im August 2021 für so Special Screenings, dass du da halt so Wochenendveranstaltungen in einzelnen Kinos halt hast. Das ist dann ins Kino gekommen. Ich bin dann halt zur großen Premiere in den Zoopalast eingeladen worden auch und stand dann da auf der Bühne, wo normalerweise hier George Clooney und keine Ahnung wer noch, Brad Pitt, zur Berlinale stehen. Das war echt ganz geil. Ja, und dann war es schon ein geiles Gefühl, wenn du dann halt im Abspann irgendwie so dreimal deinen Namen da irgendwie über die Leinwand laufen siehst. Und
stark, ja.
Genau, und da
so mit deinem Namen oder mit deinem...
Beides.
Mit deinem Künstler oder mit...
Also wahrscheinlich
Künstlername oder... Bandname oder Künstlername? Ja, weil Band ist es ja eigentlich nicht, ne?
Also wahrscheinlich oben Künstlername, unten genau, halt geschrieben. Ja,
genau, richtig.
Und, die Credits auf deinen Namen.
Ja, ja, richtig, genau, ganz genau. Ja.
Okay.
Also das ist einmal The Gundog Saint steht da und mein Name steht dann da halt auch. Okay. Und das ist schon ganz geil. Und in Münster habe ich mir den halt dann auch nochmal im Kino angeschaut. Als er dann einen Monat später dann da für ein Wochenende in Münster lief, dann sind wir dann auch mit ein paar Leute dann da reingegangen. Und es sieht schon geil aus, wenn er irgendwie
in so einem Abspann auf einmal aufschaut.
Bist du da noch aufgestanden?
Nee, das nicht.
Und hast du selber applaudiert?
Ich habe selber applaudiert.
Genau, ja, ja.
Ja, an die Fans. Du hast gesagt, ey, da hinten gibt's die T-Shirts.
Natürlich,
habe ich das gemacht. Ja, klar, hast gesagt, hey, schön, dass ich da bin.
Genau. Ja, und daraus ist dann halt sind dann quasi so zwei Folgeaufträge entstanden. Ich fand ich war dann halt durch dieses ganze Filmding so ein bisschen angefixt und habe mich dann auch mit dem Komponieren von Filmmusik so ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich das echt spannend fand. Also fand ich eh schon immer. Ich war schon immer großer Hans Zimmer Fan irgendwie, als ich damals
so ein krasser Typ, ne?
94 war es, glaube ich, in Crimson Tide. Das war das erste Mal, dass ich wirklich irgendwie so einen Hans-Zimmer-Soundtrack bewusst wahrgenommen habe und bin dann am Tag danach zu Karstadt in Bottrop und habe dann, glücklicherweise hatten sie den Soundtrack da und habe mir den dann auch dann direkt auf CD gekauft. Und ja, also das war schon immer irgendwie so ein Traum von mir, Filmmusik zu machen. Ich, wie gesagt, ich stehe ja total auf Hans Zimmer oder Two Steps from Hell, die halt hier so Trailer-Musik machen und sowas. Ja, und dann habe ich mich da so ein bisschen eingearbeitet und dann habe ich mir, es gibt The Q-Tube heißt diese Plattform, da kannst du dir selber Kurzfilme halt runterladen. Die sind ohne Musik, mit Soundeffekten sind die aber, und dann kannst du für dich dann halt selber da irgendwie so ein bisschen drauf rumkomponieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann halt auch meine erste Orchester-Library von, da hatten wir auch vorhin drüber geredet, von Spitfire Audio, was halt irgendwie diese kleine Version des BBC Symphony Orchestras, wo du halt quasi so ein komplettes Orchester mit verschiedenen, komplettes Orchester mit, jetzt fehlt mir gerade das Wort, verschiedenen
Streichern, Bläsern.
Ja, ja, nee, genau. Es gibt
Intonationen.
Ach so, genau. Ja, du hast die, genau. Du hast halt eben aber auch verschiedene Arten von Orchester. Du hast ein Kammerorchester, du hast bababa, ne. Je nachdem halt, wie ein Stück dann aufgebaut ist, hast du dann eine gewisse Anzahl an Bratschen, eine gewisse Anzahl an Violinen, eine gewisse Anzahl an, keine Ahnung, Klaribimbeln und
genau, und dann gibt's ja auch noch halt quasi die Intensität in hier Adagio oder irgendwie
Pizzicato.
Ja, richtig. Diese ganzen
Pizzinato. Pizze ist ja der vorne, der Mitte auch der Lecker, ist ja gut.
Genau, und das ist da halt relativ limitiert, aber da habe ich dann halt angefangen, irgendwie so ein bisschen mit rum zu experimentieren, dann halt aber auch ein bisschen versucht, so Synthi-Sounds irgendwie mit einfließen zu lassen, und das habe ich dann halt gemacht, und irgendwann kam dann Marc, der Regisseur von Sky Sharks, auf mich zu und hatte gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, weil Marc und Yazid haben halt auch so ein ganz kleines DVD-Label, Sinistrange Extreme nennt sich das, die halt so Editionen von älteren Filmen rausbringen, und die haben halt irgendwie eine Blockbuster-Edition.
Ach so, wie auch hier Anime. Turbine arbeitet.
Genau,
so,
richtig,
ne?
Genau. Turbine aus Münster. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. So arbeiten die halt auch, und die wollten dann halt quasi für so Editionstrailer, die quasi dann auf die DVDs packen, Filmmusik komponiert haben. Mhm. Und da habe ich dann halt für zwei kurze Trailer, die dann halt haben, für zwei verschiedene Editionen, habe ich dann wirklich Filmmusik komponiert. Ach, cool. Und das war echt eine spannende Sache.
Und wo ist da die Herausforderung, oder wo ist da der genaue Unterschied von der Arbeitsweise her? Weil klar, du musst die Dynamik...
Genau. Du musst halt schneller halt auf den Point. Du musst halt, ne? Also ich wollte gerade sagen.
Also, ja.
Ja, du musst halt, zum einen musst du die Stimmung des Bildes natürlich irgendwo treffen. Es gibt
beziehungsweise der Story, ne?
Weil da, richtig, ganz genau.
Das ist ja krass, wenn du manchmal so Filmszenen siehst, die mit zwei, drei unterschiedlichen Sounds unterlegt hast, haben die eine völlig andere Wirkung.
Du, das ist wie mit Farbfiltern.
Das ist genau das
Gleiche, ne? Also die wirken komplett anders.
Aber musst du dann, wenn du so Teile bekommst, auch die Story drumherum schon erklärt bekommen, damit das besser funktioniert für dich, oder?
Also jetzt in dem Fall hatten die mir halt quasi einen Temp-Track dazu geschickt. Also Temp-Track ist halt quasi, was so klingen soll, wie nachher das Endergebnis. Mhm. Das war dann halt irgend so eine, quasi so eine lustige Zirkusmusik, die dann halt irgendwie drunter lag. Und dann habe ich halt überlegt, okay, die machen eher so ein paar düstere Filme, wo kannst du die Inspiration herholen? Und dann habe ich halt gedacht, irgendwie Danny Elfman ist halt dann natürlich irgendwie so Spezialist für solche Sachen. Und dann habe ich mich so ein bisschen vom Beetlejuice-Soundtrack inspirieren lassen und habe da dann halt in diesen 20 Sekunden sind es, glaube ich, im Endeffekt 4 oder 5 kurze Stücke, die natürlich irgendwie alle zusammenhängen, die ich dann da halt reinkomponieren musste. Und dann musstest du natürlich auch noch genau immer die Punkte treffen, wenn sich denn dann halt quasi das Bild oder die Stimmung geändert hat. Und da spielst du dann halt viel mit Tempo wechseln, aber auch so, dass es nicht auffällt, damit du dann halt quasi mit deinem ersten Stück gerade in dem Moment fertig bist, wenn es dann halt irgendwie ins nächste Bild geht und so. Und also das sind echt schon spannende Herausforderungen, die du dann hast. Und dann hast du natürlich auch noch die Vorgaben, die dir da gemacht werden. Sprich, du schickst dann halt quasi deinen ersten Versuch oder deine ersten Entwürfe schickst du dann dahin, kriegst dann halt das Feedback und wird dann halt gesagt, ja, an der und der Stelle hätte ich es aber ganz gerne noch so und so und da soll es noch so und so sein. Und dann arbeitest du das Ganze dann halt natürlich auch wieder um. Du stellst dann dein Ego natürlich auch.
Schwierig, ey. Ich wollte gerade sagen, boah.
Also deswegen, also ein Ego-Riser brauche ich da dann nicht.
Genau, du brauchst den Ego-Limiter.
Ja, richtig, ganz genau. Ein Limiter.
Ja, ein Ego-Limiter, genau. Ja.
Du genau. Scheiße, und dann die Schranke, die oben vor den Kopf knallt genau, oder so.
Ja, Max Headroom.
Bis hierhin.
Ja, genau.
Ja, aber krass, weil du investierst ja wirklich so, wie du das gerade beschrieben hast. Also, du bist ja ein Songwriter, das ist bei dir normal, Stücke zu schreiben. Du hast deine eigene Dynamik und dann auf einmal musst du dich mit Bildern, die andere gemacht haben, auseinandersetzen, um deine eigene Note dann da reinzubringen. Und muss sich ja eh schon limitieren. Versuch's aber das Beste dann reinzubringen, was von deiner Seite aus irgendwie möglich ist. Und dann kommt noch jemand und sagt, nee.
Ja, es ist...
ich würde den wahrscheinlich...
schwierig, aber...
Würde ich nicht mit umgehen.
Ja, ja, genau, aber das muss dir ja bewusst sein. Das ist dir halt bewusst, wenn du so einem Job quasi genau, zusagst. Ja, ja, musst du halt dementsprechend auch... Muss dir klar sein, dass du... Dienstleister bist und dass du zwar deinen kreativen Input der Sache dann halt irgendwie geben kannst, aber wenn es dann halt natürlich irgendwie der Entscheiderperson nachher nicht gefällt, dann musst du dementsprechend halt auch deinem Ego der ganzen Sache dann halt irgendwie unterstellen und für entweder man kann es oder man kann es nicht.
Das ist ein Berufsumfeld.
Ne? Richtig, ganz genau. Und das ist dann zähneknirschend, muss man halt manchmal dann vielleicht auch wirklich sagen, okay, ich sehe es jetzt anders, aber...
Kompromisse halt. Ne?
Richtig, ganz genau.
Wie lange hat dann so ein Prozess, sag ich jetzt mal, gedauert? Ich meine, du bekommst dann, wie gesagt, dieses Video, du arbeitest da dran, du schickst es zurück, ne, die sagen, finde ich jetzt nicht so gut, du machst dann deine Korrekturen und dann danach kommen dann, wie lange kann ich mir das dann vorstellen, bis dann so die Korrekturen alle angenommen wurden, so, wie lange dauert dann so ein Prozess? Oder wie lange hat es da jetzt an einem Beispiel, sag ich jetzt einfach mal, gedauert? 5, 6, 7, 8 Mal hin und her? Oder?
Nee, so, also das ging zum Glück schneller. Irgendwie, ich glaube, das war 2, 3 Mal hin und her. Also die haben mir dann. Also der Temp-Track war schon ganz in Ordnung und ich hatte dann dementsprechend auch eine gute Idee. Mhm. Musste dann halt, wie gesagt, das an 2, 3 Stellen. Irgendwie die Dynamik noch so ein bisschen rausnehmen, weil die da vom Bild her sich irgendwas anderes dann vorgestellt haben an Musik. Und dann ging das halt eigentlich auch relativ schnell. Und genau, und bei dem anderen Teil, bei diesem Anime-Teil, da war es eigentlich irgendwie war nur einmal hin und her, weil das waren auch nur 10 Sekunden und vom Bild her passierte da jetzt auch nicht so viel. Da sollte ich auch noch so ein bisschen Sounddesign machen, sprich irgendwelche Glassplitter, die dann im Hintergrund rumfliegen oder sowas halt. Habe ich mir dann irgendwelche Samples aus dem Internet dann halt gezogen und habe die dann da drunter gemischt und das passte dann halt alles und habe dann noch ein bisschen was mit so Taiko-Drums, so wie Hans Zimmer macht das ja auch oder hat das auch ganz gerne mal so gemacht und das passte dann ja von der Atmosphäre, vom Vibe her ganz gut und das ging dann halt relativ schnell.
Ich hätte einen Superior Drummer genommen und einen Blastbeater draufgeknallt.
Halt in die Fresse, ne?
Ja, sicher. Nein, aber schon, ich finde das schon wirklich sehr, sehr interessant. Also auch das, wie gesagt, so die Herangehensweise und halt die Herausforderung ja auch natürlich ein gänzender anderes. Ist das denn so eine Sache, wo du dir auch perspektivisch immer vorstellen könntest, das zu tun? Oder ist Goondog Saint und dein Projekt, steht das für dich an erster Stelle? Also wie, ne, weil du hast ja gesagt, also, ne, wie gesagt, und wir kennen uns ja schon lange und du bist ja auch so ein Typ, der immer so ein bisschen filmaffin und so weiter war. Ist es denn so eine Sache, wo du dann denkst, gleichwertig oder?
Also das Schöne ist, mit beidem muss ich kein Geld verdienen, deswegen, wenn irgendwas in Richtung Film oder Trailer oder sowas vielleicht mal kommen sollte, klar, warum nicht? Aber auch Goondog Saint oder ich spiele ja jetzt auch Schlagzeug seit letztem Jahr in einer Indie-Pop-Band hier aus Bottrop, AME, Mournful Experience. Mit denen probe ich dann natürlich dementsprechend auch und das ist halt alles irgendwo, hängt das je nachdem, was gerade mehr meine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Arbeitskraft benötigt. Wenn halt Auftritte mit A Mournful Experience irgendwo anstehen, dann fokussiert man sich natürlich irgendwie mehr darauf. Wenn, jetzt hatte ich gerade letzte Woche meinen ersten Auftritt mit The Goondock Saint, wo Olli halt auch mitgeholfen hat und Claudia von How to Loot Brazil, mit der ich ja auch schon 4 Songs zusammen gemacht habe, die hat dann auch bei 3 Songs irgendwo mitgesungen. Da habe ich mich dann natürlich irgendwie mehr drauf fokussiert. Und wenn denn dann halt mal wieder irgend so eine Filmsache kommen sollte oder auch für Hörspiele oder irgendwie sowas halt, dann würde sich der Fokus natürlich in erster Linie darauf dann halt irgendwie verschieben. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, so, das ist jetzt erste Stelle, das ist zweite, das ist dritte, sondern da kommt halt immer auf
Der Gesamtpassion einfach Raum geben und das machen, worauf man gerade Bock hat.
Es kommt auf den, nicht auf den Moment
an. Zu sehr in die Quere, dass du dich entscheiden musst, rein theoretisch. Ne?
Genau.
Ja. Aber wie war das, Goondock Saint auf die Bühne zu bekommen? Wie war das vom Gefühl her?
Geil. Also ich hatte natürlich irgendwie, man ist nervöser als bei anderen Sachen, weil es da natürlich auch technisch andere Herausforderungen gibt als jetzt, wenn du wirklich mit einer kompletten Band auf der Bühne stehst. Also ihr habt in dem Podcast mit Olli viel über Backing-Tracks geredet und das war im Prinzip das genaue Gegenteil von dem, was ihr und was Olli halt irgendwie gesagt habt, weil in der Musik arbeitest du halt relativ viel mit Backing-Tracks, weil wir haben jetzt ohne Schlagzeug live gespielt.
Ja, keine Chance.
Genau. Wir haben es halt so arrangiert, dass Olli halt die ganze Zeit Gitarre gespielt hat, ich dann halt entweder Gitarre gespielt habe oder Synthi-Sachen dazu gespielt habe und Claudia dann bei 3 Songs quasi dann den Gesang dazu gesteuert habt. Und ich habe das dann im Vorfeld versucht, alles so aufzusetzen, dass ich quasi es war kein vorgefertigtes Signal. Ich habe halt einzelne Spuren an den Mischer rausgegeben. Das heißt, das waren die Backing-Tracks, das waren die beiden Gitarren, das war Gesang und das war mein Synthi. Die konnte er dann halt für die PA verwursten und ich habe für uns dann halt ein eigenes Monitorsignal gemischt.
Aber wie muss ich mir, also ich kenne mich nur sehr schlecht gerade in elektronischer Live-Musik aus. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du ein Keyboard, mit dem du halt, ich sag mal, deine MIDI-Signale spielst und darüber dann das Instrument bedienst, also den Synthi oder was auch immer?
Genau.
Aber wie machst du das? Du wirst ja viele überlagernde Sachen haben. Du hast ja nicht nur den einen Synthi, der in der Zeit was macht. Nimmst du dir dann, wenn du spielst, Loop-Tracks auf, die du dann weiterlaufen lässt und dann nimmst du dir das nächste Instrument und spielst das noch drüber? Oder?
Nö, an und für sich eigentlich nicht. Also ich habe den Song, so wie ich ihn halt damals mal komponiert habe, habe ich quasi genommen, habe ein paar Sachen rausgenommen. Damit es halt nicht ganz.
Du dann live spielst und den Rest lässt du laufen.
Ah, okay, genau, den Rest lasse ich halt quasi als Song laufen.
Als Backing-Track laufen, ja.
Genau, okay. Richtig. Und Gitarren sind dann halt auch direkt reingegangen, weil das Ganze dann über in eine Amp-Simulation dann halt quasi gemischt wurde. Sprich, du hast im Prinzip gar keinen Bühnensound gehabt. Was in der Location, wo das Ganze halt war, auch wirklich gut war, weil je kleiner die Location ist, desto mehr arbeitet ja der Bühnensound gegen den PA-Sound.
Ja, klar.
Richtig, ganz genau. Und je cleaner du dein Bühnensignal halt irgendwie halten kannst, desto besser wird der Sound dann natürlich auch irgendwo draußen. Und
keine Überlagerung.
Richtig,
hast, ne?
Ganz genau.
Ja, klar.
Genau, und so hat das dann halt ganz gut funktioniert. Ich habe halt quasi eine Dreiviertelstunde Set habe ich halt gespielt und habe mir dementsprechend die Songs dann halt auch in meiner DAW hintereinander gepackt und habe Automationen geschrieben, wo ich halt Synthes angeschaltet habe, die Plugins angeschaltet habe, das Plugin für die Gitarren halt rausgenommen habe, um relativ CPU-schonend zu arbeiten.
Also hast du eine Steuerspur gebaut?
Richtig, im Prinzip, so ungefähr.
Ja, okay.
Genau, und habe dann halt aber auch mehrere Synthes dann halt mal übereinander, ob der Klangfarbe, damit es halt schöner klingt, habe ich mehrere Synthi-Plugins dann parallel laufen lassen und ja, das war so ein bisschen Herausforderung am Anfang und du hoffst dann natürlich auch, dass die Technik dann so funktioniert, wie sie funktionieren soll, wenn du live spielst.
Ja, da würde mir aber ganz schön der Stift gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber wenn du das alles da durchjagst, Latenzprobleme oder so gar nicht gehabt?
Also nee, das war gut. Genau.
Okay.
Ja, ja.
Was hast du denn vom Rechner mitgenommen, ey?
Ja, was wohl ein MacBook Pro?
So, alles klar. Wollte ich gerade fragen. Also, weil anders kommt da gar nicht. Katsching, drop da Mike, du bist raus. Er war schon cool. Aber warst du denn auch sehr streng mit dem Olli?
Nein.
Ach komm, hör auf.
Nein, ich habe doch Angst vor dem. Der hat mich.
Ach so, ja.
Ja, weil. Achso, das heißt, du hast ihn gar nicht gefragt, ob er bei dir spielen kann, oder er hat beschlossen, dass er bei dir.
Ja, wollte ich gerade sagen. Er hat dann gesagt, so, ich spiele jetzt hier Gitarre. Lass Bescheid. Mach mal Platz. Ne. Ja, nein, aber ich meine, am Ende, es ist ja nun mal auch dein Baby.
Ja, ja, natürlich. Dein, also, wir haben das zusammen abgesprochen und er hat dann halt Sachen gespielt und.
Du hast ihm dann seine Freiheiten wieder genommen und hast gesagt, so, du spielst das jetzt so, wie ich das gerne hätte.
Nein, in den wenigsten Fällen war das so halt. Also ich,
das ist doch vernünftig.
Ja, ja, nein, nein. Also, das war schon super, was er dazu gespielt hat. Ja, auf cool. Jeden Fall. Und wir haben uns, so wie es früher halt auch war, echt gut ergänzt, wenn wir denn dann halt auch zwei, wenn wir beide Gitarre gespielt haben.
Ja.
Und das hat echt super funktioniert. Ja.
Und wie ist die Idee für die Zukunft?
Also ich hätte Bock, das durchaus häufiger auf die Bühne zu bringen. Auf jeden Fall.
Also Carpenter Brut hat auch die Center Station auf dem Hellfest
richtig,
gespielt.
Richtig.
Ne? Ja. Also kann man machen, oder?
Genau, ja. Und wir haben jetzt auch schon lose irgendwie überlegt, ob wir mit Sunshine mal irgendwas irgendwie zusammen machen können. Oder hier die Band von Claudia, How to Loot Brazil, wenn die halt irgendwie irgendwas haben, dass man das mal vielleicht irgendwie als Package irgendwie anbieten kann. Und ich habe halt auch überlegt, hier diese Neon Paradise Party, auf der ich da letzte Woche gespielt habe. Das ist ja eine Partyreihe, die jetzt schon seit, glaube ich, über 4 Jahren da in Köln läuft, im Blue Shell Club. Ob wir die nicht mal nach Münster holen, weil wir da auch über einen Arbeitskollegen haben wir da Beziehungen dann zu einem guten Club, wo man das super machen könnte und ja.
Aber wäre das zum Beispiel auch eine Idee mit einem richtigen Schlagzeug?
Ja, also okay. Die Idee haben wir dann auch schon weitergedacht.
Ja.
Genau.
Um einen richtigen Bassisten.
Und auch einem richtigen Bassisten, klar.
Ja, guck mal, cool.
Ja.
Bin ich immer gespannt.
Das ist natürlich eine schöne Zukunftsüberlegung, das halt wirklich dann halt wenigstens als Liveband komplett rüberzubringen dann halt.
Genau. Also ein gewisser Anteil wird immer noch irgendwo an Backings laufen,
natürlich,
weil du nicht alles irgendwie mit dem Synthi abbilden kannst oder so, aber du kannst es halt dementsprechend wirklich auch in ein klassisches Bandgefüge zu überführen. Und die Songs sind ja auch so angelegt. Ich meine, ich komme nun mal, ich habe diesen Background aus dem, ja, ich sag mal, das sind schon Popstrukturen, die ich in meinem Song habe. Also der Aufbau ist halt häufig so, dass ich mit Strophe, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain fertig. Und klar, das wird auch als Band super funktionieren. Auf jeden Fall.
Da bin ich mal gespannt, ey.
Ich auch.
Ja, deswegen aber jetzt so konkrete Pläne in dem Sinne, dass du dann sagst, okay, was ich für 2025 oder Ende 24 oder irgendwie so. Hast du jetzt nicht oder gibt es da schon so eine gewisse Timeline, die du dir da gesetzt hast?
Nee, das nicht. Also ich war jetzt erstmal froh, dass ich dieser Prozess, dass ich mit The Goondock Saint angefangen habe und jetzt live gespielt habe, das waren jetzt ja auch fast 8 Jahre. Und dieses Hirngespinst, nenne ich es jetzt mal, dass ich live spiele, spukte schon irgendwie von Anfang an. Irgendwo mit, weil ich meine, wir standen früher auch zusammen auf der Bühne. Du weißt, was das für ein Gefühl ist.
Oh ja.
Wenn du mal auf einer Bühne gestanden hast, das ist
ja, die meisten habe ich ja vergessen.
Ja, richtig, genau. Zumindest wenn wir beide zusammen gespielt haben. Ja,
ah, war schön.
Hat das
schon
Grund?
Nein, es war wunderbar. Ich kann mich bloß nicht mehr daran erinnern.
Ja, aber ist ja meistens so, wenn dann, weil du meintest, hat jetzt 8 Jahre gedauert. Aber wenn man dann an dem Punkt ist, dann ist das ja auch so, als wenn so ein Damm bricht und dann geht's ja los und dann läuft's los. Das ist ja immer so. Ne? Wenn
ja, das wäre schön.
Definitiv. Wenn du dich so mit der Band halt irgendwie zusammentust, dann brauchst du eine gewisse Zeit und wenn dann so das erste fertig ist und wirklich losgeht, dann geht's ja auch meistens.
Ja.
Dann brauchst du nicht nochmal 8 Jahre für den nächsten.
Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also vorbereitet bin ich. Ein paar Sachen weiß ich, wo und wie ich sie optimieren muss, kann. Das, klar, auf jeden Fall. Und ich wäre da bereit. Durchaus. Ja, mal schauen, ob irgendwas wirklich mit Sunshine funktioniert oder mit How to Loot Brazil. Oder es gibt halt noch eine andere Partyreihe. Neon Eclipse nennt sich die. Die läuft in Marburg. Ist vom Setting her ähnlich wie dieses Neon Paradise in Köln. Da wollte ich dann auch nochmal Kontakt hinnehmen, zu aufnehmen und ja, mal schauen, gucken, was da so die Zukunft bringt.
Aber sonst einmal Music Addicted, immer Music Addicted. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Auch jetzt, dass ich wieder Schlagzeug spiele. Ist
wollte
halt
ich gerade
auch,
sagen, ja, das ist ja noch das andere Projekt. Ne? Da
genau,
können wir auch
genau.
Mal drüber reden.
Ja, ja, richtig, genau. Das ist halt hauptsächlich, ist das damals als Singer-Songwriter-Duo gestartet. Der Name A Mournful Experience hat halt ich habe bei Mournful gespielt und die heißen Mournful Experience. So hatte Sabine mir das erklärt. Die sind halt damals mal bei einem Auftritt, ich glaube bei ihrem ersten Auftritt wird es gewesen sein, nach einem Namen gefragt worden und dann mussten sie sich halt schnell einen Namen aus dem Ärmel schütteln und sie hatte halt zu dem Zeitpunkt für sich zu Hause alte Mournful-Songs auf der Akustikgitarre dann halt quasi nachgespielt und dann ist ihr halt The Mournful Experience wohl irgendwie in den Sinn gekommen und das Ganze ist dann halt zu Mournful Experience abgeändert worden. Die beiden treten auch immer noch als Duo auf, haben halt aber auch mich, der Esel nennt sich immer zuerst, und Martin, halt auch ein alter Schulfreund unseres Gitarristen, nicht Schulfreund, Musikfreund, sagen wir es mal so. Die haben früher halt auch häufig zusammen Musik gemacht, gefragt, ob wir Bock hätten, das Ganze dann live zu unterstützen. Und ich war im Prinzip nur die Aushilfe für zwei Shows.
Also du spielst halt die großen Touren mit.
Ich spiele nur die Nightliner-Touren, richtig, ganz genau.
Du machst halt die großen Touren mit als Tourmusiker.
Nein, es ging darum, dass ich halt weil deren eigentlicher Live-Schlagzeuger letztes Jahr für zwei Auftritte keine Zeit hatte, hatten die mich gefragt, ob ich mal wieder Bock hätte, Schlagzeug zu spielen. Und nach dem ersten Auftritt hatten sie dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, auch komplett halt zu spielen. Und das mache ich dann halt auch noch. Das
ist ja viel besser als so ein normaler Schlagzeuger. Willst du nicht spielen?
Nein. Bleib mal da sitzen, lass den anderen mal abhauen. Ey.
Ja, und da kann ich mich dann halt auch technisch so ein bisschen verwirklichen. Wir spielen halt auch mit Clicktrack und ich bastel da halt dann auch so ein paar Backings, die das Ganze live dann so ein bisschen auffüllen, sei es mit irgendwie so ein paar kleinen süßen Streichern oder sowas halt. Und das macht mir halt auch irgendwie so Spaß, solche Sachen dann halt technisch umzusetzen.
Was ist das für ein Sound?
So ein Indie-Pop mit einer E-Gitarre, akustische Gitarre und Bass. Mhm. Dann Schlagzeug, klar, und vom, in Anführungsstrichen, Band kommen dann halt irgendwie noch so kleine Flächen, um das Ganze dann halt...
Ein paar Pusher.
Ja, um das Ganze dann halt so ein bisschen aufzufüllen. Genau, und mit Sabine singt, ist dann halt female-fronted und... Ja, ist auch eher melancholisch gehalten.
Okay, vergleichbar?
Das Ganze.
Ich weiß, da klingt immer total blöd, aber ich kenne es halt nicht.
Ich könnte es jetzt auch mit nichts vergleichen. Zum einen, weil ich bin eigentlich eher genrefremd.
Mhm.
Und zum anderen glaube ich schon, dass wir, ich meine, das klingt auch immer doof, eigenständig sind, aber es ist halt irgendwie auch so, also Singer-Songwriter.
Aber gibt es die auf Spotify?
Ja, gibt es, aber natürlich nur als in der Duo-Variante.
Ah, okay.
Ja gut, aber genau. Dann können wir trotzdem einen Song nachher mit draufpacken.
Genau, ja.
Dann, glaube ich, können sich zumindest auch die Hörer ein Bild davon machen und packen halt mit in die Playlist rein.
Okay. Ja, das ist super.
Seit wann gibt's dieses Duo?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, da müsste ich jetzt mal anrufen und fragen.
Okay, aber krass.
Also, die gibt's länger als zwei Jahre.
Ja, okay. Und welche Ambitionen habt ihr da?
Gucken, was kommt, ne? Spielen.
Ja. Stehen irgendwelche Produktionen irgendwie jetzt mal im Raum?
Also Aufnahmen, wir wollen das, was die beiden halt als Duo aufgenommen haben, natürlich auch irgendwann mal in im Bandkorsett, sag ich jetzt mal, veröffentlichen. Mhm. Wir haben jetzt das letzte Jahr stand eigentlich mehr im Zeichen, die Songs, die halt schon bestehen, als Band zu erarbeiten und quasi live-fähig zu kriegen. Und jetzt fangen wir langsam an, halt dann auch neue Sachen irgendwie umzusetzen.
Ah, okay.
Genau, und ja.
Aber wenn du sagst, in Bottrop, musst du dann vom Münster mal hier...
Genau, wir proben hier im Bahnhof Nord.
Am Bahnhof Nord?
Genau, richtig.
Räume musst du überhaupt nicht.
Ja.
Ja, doch, wenn du da von der Seite zufährst, das sieht so wie so Garagen aus, ne, wo so Proberäume drin.
Ja, wir sind proben eigentlich direkt irgendwie, oben ist, glaube ich, irgendwie so dieser Saal, wo, glaube ich, auch mal Konzerte
Im Bahnhof
Nord. Ja, richtig, ganz genau.
Bahnhof Nord. Ja, ich kenne nur da die Zufahrt, da waren früher wie so Garagen, da waren auch Proberäume drin.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Nee, wir sind wirklich direkt da in dem Gebäude unten drunter.
Ich überhaupt nicht. Ich habe gedacht, da wäre irgendwie nur Restaurantbetrieb und so.
Achso, nein, nicht da, sondern halt davor, wo, glaube ich, da war mal die Skatehalle drin oder so.
Ach du heiliger Strohsack. Ja, gut, okay. Da war ja auch irgendwie so ein Billard.
Das kann gut sein.
Aber kommen wir doch jetzt mal zur Playlist. Ganz kurz.
Ei.
Was würdest du denn von Goondog Saint draufpacken?
oh ja, pack Exorcism Workout drauf, weil das ist der stärkste Song mit den meisten Plays und ich glaube, der steht am meisten für das, was so mein Sound ausmacht, würde ich sagen.
Sound.
Das ist natürlich auch immer so. Mein Sound. Ja, ja, genau, also der quasi das repräsentiert. Wissen, was genau.
Dann zum Thema Mournful Experience.
Ja, warte, da muss ich jetzt mal, da komme ich jetzt natürlich völlig unvorbereitet.
Okay, das ist jetzt Apple Music, aber...
Ja, ist ja kein Problem, das ist ja alles irgendwie, was spielen wir denn live? Dann würde ich sagen, warte mal, wir gucken mal, da ist das Album. Mach Sleep Well. Weil okay, das ist zwar nicht in der Version, so wie wir es live spielen, aber das ist auch live echt ein sehr, sehr schöner Song.
Okay, alles klar.
Perfekt.
Packen wir drauf.
Packen wir drauf, okay.
Gut. Und sonst würde ich sagen, schalten wir uns noch einmal zusammen um Songs für die Playlist oder reicht heute für Playlist?
Machen wir ich glaube, das ist heute ein gutes Paket so. Ich
denke, machen wir so?
Ja, machen wir.
Ja, machen wir heute mal so.
Genau, lassen wir da einfach so stehen, die beiden Songs. Wir packen nichts drauf. Genau.
Und dann... lassen wir dich einfach die nächsten zwei Wochen noch hier im Proberaum und kommen dann zu den Sonntagen wieder hier hin. Und
schieben mal eine Schüssel Wasser zwischendurch rein.
Genau, damit...
Kein du musst aber durchhalten.
Und dann sehen wir uns nächste Woche.
Genau, du musst aber durchhalten, weil der Olli hat das auch geschafft.
Ja, ja, genau. Ich habe ja hier die lustigen kleinen Kekse.
Genau. Die Stefan überlassen.
Glaubst du, da sind noch welche drin?
Kannst ja auch einen Tee machen, die italienische Limone.
Habt ihr hier einen Wasserkocher?
Ja.
Hinter dir.
Hinter dir.
Möchtest du Tee trinken?
Nee, möchte ich. Das ist viel zu warm, ey. Ich bitte dich. Obwohl, in der Wüste trinkt man ja auch Tee, ne?
Ja.
Nee, das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Wenn man
und auch immer den Zwiebellook, damit man schön dick eingepackt ist.
Ja. Nils guckt.
Der Zwiebellook. So. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen lieben Dank nochmal.
Wir sprechen ja nächste Woche dann nochmal.
Alrighty.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.